Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Schön, dass ihr dabei seid. Und wäre dieser Podcast eine Reise, er würde heute wahrscheinlich eher kurze Wege gehen, denn zwei von drei unserer GesprächspartnerInnen haben Reiseangst. Die reisen zwar eigentlich sehr gerne, aber aus unterschiedlichen Gründen packt sie die blanke Angst, wenn sie nur daran denken, dass sie wieder verreisen müssen. Gabi hat darüber ein Buch geschrieben, mit der Angst im Gepäck heißt das. Und wie sie sich trotz dieser Angst doch manchmal auf den Weg macht, das erzählt sie uns in diesem Podcast. Professionelle Tipps gegen Ängste kriegen wir von Dr. Jens Plag. Er arbeitet in der Angstambulanz der Berliner Charité. Und sein wichtigster Tipp ist:
Vermeiden Sie die Vermeidung.
Für Menschen wie Madeleine Schaller wäre Jens Plag wahrscheinlich eine gute Anlaufstelle. Madeleine hat in einem Internetforum über ihre noch ganz frische Reiseangst geschrieben, in der Hoffnung, da Tipps zu bekommen. Weil Reisepläne, die schmiedet sie trotz ihrer Angst weiter. Fleißig.
Momentan würde ich am liebsten zu meiner besten Freundin nach Texas reisen. Oh. Also ja, das ist ziemlich weiter weg. Genau, ziemlich weit weg. Und nach New York nächstes Jahr mit meinem Bruder und zwei Freunden zusammen.
Und du möchtest oder du wirst das machen?
Bisher möchte ich, aber ja, ob ich das machen werde, das ist noch so, das steht noch so ein bisschen im Raum. Weil, wie gesagt, ich ja leider an Urlaubsangst und auch Flugangst leide und ich deshalb noch nicht so ganz weiß, ob ich diese Reise antreten kann und werde.
Mhm. Du hast das Ganze bei deinem jüngsten Urlaub auf Mallorca festgestellt.
Ja, richtig. Das war jetzt.
Was war da los?
Das war jetzt im April, also da war ich mit meiner Mama und meinem Bruder zusammen im Urlaub. Wir sind nach Mallorca geflogen und schon einen Tag vor dem Urlaub ging es mir nicht so gut. Ich konnte abends nichts essen und ich war total aufgeregt. Und am nächsten Tag dann vor dem Flug hatte ich total schwitzige Hände. Ich war wirklich total nervös gewesen und ja, habe einfach so ein Angstgefühl gehabt und solche Gedanken wie, was ist, wenn ich nicht mehr zurückkomme, oder komische Fragen waren bei mir im Kopf gewesen. Und als ich dann gelandet bin, ging es mir auch schon am ersten Tag auch nicht so gut. Also ich konnte abends nicht so viel essen und ja, das hat sich dann über den ganzen Urlaub so hinweggezogen. Also es war dann natürlich auch ein bisschen Aufregung da, weil ich dann auch noch aufs Schiff gegangen bin. Und
das wackelt?
Ja, genau. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst davor, dass es starken Wellengang geben wird. Und es gab auch Wellengang, der war gar nicht mal so extrem. Und ich habe dann halt die ganze Zeit gedacht, ich habe einfach Seekrankheit, weil ich auch während der Schiffsreise nicht viel gegessen habe. Eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich konnte den Urlaub wirklich kaum genießen. War auch beim Schiffsarzt gewesen. Ja, und ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte nach Hause.
Aber das waren jetzt alles keine ersten Erfahrungen, sondern du warst vorher schon mit einem Flugzeug unterwegs, du warst vorher schon mal auf einem Schiff, du warst vorher natürlich schon mal außer Landes, nehme ich an, außerhalb von Deutschland.
Ja, richtig. Ich war auch 2013 schon mal alleine bei meiner besten Freundin in Texas. Mhm. Und da ging es mir nur am ersten Tag nicht so gut. Ich glaube, das lag halt auch an der Aufregung. Aber ansonsten war da alles in Ordnung. Und letztes Jahr war ich auch auf dem Schiff. Also ich war schon jetzt öfter auf dem Schiff gewesen. Und ja, ich weiß nicht. Manchmal fühle ich mich unwohl, aber manchmal ist es auch alles in Ordnung. Und ich denke, letztes Jahr zum Beispiel, da bin ich nicht geflogen vorher. Dieses Mal bin ich geflogen und ich denke, das hatte auch viel mit dem Flug zu tun. Mhm. Und das ist immer sowas, was mich dann auch einfach hemmt. Also wenn ich jetzt überlege, nächstes Jahr nach Texas oder New York fliegen zu müssen und ich sitze dann für 8 oder 10 Stunden im Flieger, da bekomme ich einfach jetzt schon irgendwie Panik sozusagen.
Mhm. Wir haben dich gefunden, weil du in einem Forum im Internet deine Geschichte erzählt hast. Warum hast du beschlossen, dass das jetzt raus muss oder dass du das mit anderen teilst?
Also ich habe schon nach dem Urlaub gemerkt, okay, das war nicht nur diese Seekrankheit, und habe mit meiner Mama und meinem Bruder auch darüber geredet, weil die das ja auch bemerkt haben. Und dann habe ich selber mal so im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann einen Blogbeitrag von einer Bloggerin gefunden von Instagram, und die hat dann auch dort über ihre Panikattacken und über ihre Reiseangst erzählt. Und da haben auch ganz, ganz viele Leute kommentiert. Ja, und dann an einem Abend, weiß nicht, lag ich einfach im Bett und habe mir so Gedanken darüber gemacht, weil es mich selber so nervt, weil ich möchte gerne woanders hinfliegen. Aber ich möchte, dass es mir dann auch gut geht und dass ich dann einfach entspannt sein kann. Und ja, dann habe ich einfach gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal selber so einen Beitrag und schaue einfach, ob es Leute gibt, denen es genauso geht oder die mir halt in dem Moment auch einfach Tipps geben können und halt auf das eingehen können, was ich schreibe.
Wie war das Feedback?
Ja, also das war nicht so groß. Ich muss sagen, da gab es vielleicht 3, 4 Kommentare oder so. Also, dass es denen genauso geht. Ja, ich glaube, das ist dann auch nicht das passende Forum dafür gewesen. Ich habe gedacht, probier es mal, aber wie gesagt, von der Bloggerin war das dann doch ziemlich interessant, weil da waren auch ganz, ganz viele Leute, die viele Ratschläge hatten.
Gehst du damit jetzt vielleicht zu einem Arzt, zu einer Ärztin, Psychologe, Psychologin?
Ja, also ich habe das schon vor, dass ich das mal in Angriff nehme, weil ich auch nicht weiß, woher das kommt. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Es ist auch nie irgendwie was vorgefallen auf einer Reise, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie was im Flieger passiert oder auf dem Schiff oder allgemein im Urlaub. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich woanders einfach unwohl fühle, wenn es nicht meine gewohnte Umgebung einfach ist.
Deine gewohnte Umgebung ist Bad Homburg. Wie groß würdest du diesen Radius ziehen? Also was ist deine gewohnte Umgebung?
Bad Homburg liegt ziemlich nah an Frankfurt, also so Wiesbaden, Mainz, alles, was so hier so drumherum liegt. Aber ich war jetzt beispielsweise letztens mit meiner Freundin in Hamburg und in Düsseldorf. Auch da habe ich mich nicht unwohl gefühlt. Das geht auch noch. Aber ich denke, das lag auch daran, dass wir gefahren sind und ich sie lange nicht gesehen habe.
Jetzt hast du gesagt, dass du mit einer Freundin unterwegs warst. Sind Freundinnen, sind vertraute Personen da für dich eher eine Hilfe, wenn du dann verreist?
Ja, schon, aber es ist trotzdem auch schwierig, zum Beispiel meiner Mama oder meinem Bruder, da war das ein bisschen schwierig, denen zu erklären, dass es Reiseangst ist. Ich glaube, für sie ist das so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Und mit meiner Freundin, also das ist wirklich meine allerbeste Freundin und die sehe ich auch nur ein, zwei Mal im Jahr. Ich weiß nicht, da habe ich das, glaube ich, auch einfach so vergessen. Aber ich habe mich mit ihr dann auch super wohl gefühlt. Also das ist nicht so, dass ich mit meinem Bruder oder mit meiner Mama nicht wohlfühle, aber es war einfach so, dass ich Angst, glaube ich, habe, dass sie dieses Verständnis nicht dafür haben.
Was meinst du, wie wirst du die Reise nach Texas angehen?
Einfach machen. Ich denke, was anderes bleibt mir nicht übrig, weil ich möchte nicht irgendwie zu Hause sitzen und nicht mehr verreisen. Ich möchte die Welt sehen und besonders auch an Orte fliegen, wo ich noch nicht war und die mich total interessieren, New York zum Beispiel. Aber ich möchte halt trotzdem vorher noch irgendwie dieses Problem angehen und schauen, dass ich halt mit jemandem darüber spreche, der mir vielleicht einfach Tipps geben kann, wie ich mich in dem Moment verhalte. Also ich weiß ja, dass ich zum Beispiel noch nie eine Panikattacke hatte oder ähnliches, aber ich stelle mir das dann immer so vor, was ist, wenn das passiert? Und diese Angst davor möchte ich einfach irgendwie loswerden.
Die Angst vor der Angst möchtest du gerne gar nicht erst zu groß werden zu lassen.
Ja, das ist jetzt schon, dass man sich jetzt schon überlegt, was ist, wenn das wieder so passiert und was ist, wenn ich dann aber eine Panikattacke bekomme mitten auf dem Flug und ich kann da nicht raus und was ist, wenn ich nie wieder heimkomme? Das sind alles so Gedanken, wo ich mir selber denke, Madeleine, das kann gar nicht passieren.
Madeleine Schaller, 24, aus Bad Homburg, hat in einem Forum im Netz von ihrer Angst vor dem Reisen erzählt und jetzt auch hier bei uns in Ab 21. Wenn ihr mal eine Geschichte habt, von der ihr glaubt, die könnte ein größeres Publikum interessieren, dann meldet euch gern bei uns. mail@deutschlandfunknova.de. Stichwort ist natürlich Ab 21.
Deutschlandfunk Nova.
Angst vor dem Verreisen zu haben. Gibt ja weniger, was weniger nach 2019 klingt, als diese etwas diffuse Angst vor dem Verlassen der eigenen vier Wände, der eigenen Stadt oder des Landes. Aber es gibt diese Angst tatsächlich. Noch nicht offiziell sozusagen als Krankheit verifiziert oder registriert, aber Gabi Fink, die weiß es, das gibt die. Die hat die nämlich, beziehungsweise hatte sie zum Teil, denn eigentlich weiß die Bloggerin und Autorin jetzt vor allem, wie sie mit dieser Angst umgehen soll, wenn sie unterwegs oder vor einer Reise mal wieder denkt, Mist, ich schaffe das alles einfach nicht. Ursprünglich wollte Gabi nämlich eigentlich eine richtige Weltenbummlerin sein, mit Abenteuer und allem, was dazugehört, aber dann mit 19, erste Angststörung, Panikattacken, der Gang in den Supermarkt, unüberwindbares Hindernis. Und ich habe mit Gabi über diese Gründe dieser Störung gesprochen. Ich hier im Ab21-Studio, Gabi bei sich zu Hause in Greifswald in ihrer gewohnten Umgebung.
Das ist eigentlich so, dass man nicht genau weiß, woher so Angststörungen bei den Leuten kommen. Ich glaube, das ist bei jedem so unterschiedlich. Und Da habe ich damals noch im Landesfilmzentrum in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und von einem Tag auf den anderen ging das eigentlich los. Also ich saß so da am Computer, nichts ahnend, und im nächsten Moment machte mein Herz einen Satz und mir war ganz schwindelig und ich hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Und das war sozusagen die erste Panikattacke, die ich damals hatte. Und wenn man das dann öfter hat, dann entwickelt sich daraus so eine Störung raus, dass man dann anfängt, sich vor allem zu drücken, was irgendwie eine Herausforderung im Leben darstellt, dass man denkt, ach, zu Hause im Bett ist es doch irgendwie am sichersten.
Mhm. Und das heißt, du bist also nicht mal mehr in den Supermarkt, du bist auch nicht in die Arbeit gegangen dann, oder?
Ich habe es versucht am Anfang und es ist ja nicht so, dass man von einem Tag auf den anderen dann total umgepolt wird. Ich war ja vorher auch quicklebendig und fröhlich durch die Welt gereist, aber je mehr diese Ängste zugenommen haben, desto mehr habe ich dann mich verkrochen.
Okay, jetzt ist Mecklenburg-Vorpommern ja auch ein sehr schönes Bundesland, da aber die ganze Zeit zu bleiben, ist ja auch keine Option. Aber was genau war das für eine Angst? Wovor hast du dich gefürchtet zu verreisen?
Die Angst zu verreisen, würde ich sagen, ist bei mir erst durch die Angststörung entstanden. Das geht dann so Hand in Hand, weil wenn man so eine Angststörung hat, dann hat man die Angst zu sterben oder die Angst, ohnmächtig zu werden oder die Angst, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert, die Angst vor Krankheiten. Als ich dann so mit den Ängsten so viel zu tun hatte, habe ich dann eben auch nicht mehr mich getraut, größere Sachen, also eine Zugfahrt bedeutet unglaublich viel Stress dann. Selbst eine Fahrradtour irgendwie an den See um die Ecke bedeutet ja, dass man sich die ganze Zeit irgendwie unwohl fühlt oder gestresst fühlt. Und eine Reiseangst ist dann in dem Sinne, dass man weiß, man wird die ganze Zeit unterwegs Angst haben, man muss die ganze Zeit an irgendwelche Sachen denken, die schief gehen können, man hat Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass man auf der Reise stirbt und so weiter, und das ungefähr ist, so würde ich sagen, fühlt sich eine Reiseangst an dann.
Aber du hattest ja im Kopf oder in deinen Erinnerungen auch positive Reiseerfahrungen, hast du ja eben gesagt, du bist vorher quicklebendig, hast du glaube ich gesagt, durch die Gegend gereist. Warum konntest du diese positiven Erfahrungen nicht wieder verwenden und sagen, hey, es geht ja doch irgendwie?
Das ist das Seltsame an so einer Angststörung und auch an der Reiseangst, dass man, solange man das auch nicht übt, immer wieder von vorne anfängt und immer wieder das Gefühl hat, dass man da kein Vertrauen drin hat, dass alles gut gehen wird. Ich beschreibe das manchmal so ein bisschen wie so ein übersteigertes Lampenfieber, dass man die ganze Zeit im Stress ist, was alles schief gehen kann.
Und dann ist es wahrscheinlich, nehme ich an, auch egal, ob du jetzt den kurzen Weg zur Ostsee nimmst oder mit dem Flieger nach Thailand
chattest. Ja, es ist eigentlich egal, aber je näher dran, desto mehr scheint es natürlich überwindbar. Also wenn man sagt, ach, ich schaffe es jetzt noch eine Stunde, das kriege ich irgendwie hin, dann ist man zwar auch gestresst, aber es ist leichter zu bewältigen, weil man ja weiß, man ist nicht an einem ganz anderen Ort, wo man noch nie war, sondern hat noch ein bisschen Kontrolle über die Situation.
Spielt sowas wie Sprache auch eine Rolle?
Ich denke ja. Also wenn man in fremden Ländern ist und sich nicht ausdrücken kann, kann das ganz schön Stress bedeuten. Alles, was neu und unbekannt ist, spielt da mit rein. Unbekanntes Essen, unbekannte Sprache, eine andere Kultur, die Menschen, die anders reagieren, als man das gewohnt ist. Ich glaube, das spielt alles mit rein.
Spielt es eine Rolle, ob du da dir den Rucksack schnappst und mit vorher unbekannten Verkehrsmitteln ein Land bereist oder ob du einen Pauschalurlaub machst? Also ist die Form der Reise auch entscheidend?
Also bei mir persönlich ist es eigentlich egal, welche Sache ich am Ende nehme. Da hilft es mir vorher immer ganz viele Pläne zu machen und ganz doll zu überlegen, was alles passieren könnte. Und wenn man jetzt sagt, okay, Rucksackurlaub oder Reisegruppenurlaub, da könnte mich persönlich ein Reisegruppenurlaub viel mehr stressen, weil ich ja gar keine Fluchtmöglichkeiten habe. Wenn da so ein Bus ist, der dich immer von A nach B bringt und einen ganzen Tag durchgeplant hat, dann fühle ich mich ja gar nicht mehr frei zu entscheiden, ist mir das gerade zu viel oder nicht, sondern bin so in so einem Gruppenzwang drin. Wohingegen, wenn ich alleine unterwegs bin, ich vielleicht auch mal eine Pause machen kann und die Reise so gestalten kann oder auch mal abbrechen kann, so wie ich Lust habe. Da ist sicher auch jeder unterschiedlich. Manche würden ja auch vielleicht lieber begrüßen, wenn sie sozusagen die Sicherheit einer Gruppe haben. Ich persönlich bin da nicht so.
Du hast ein Buch geschrieben, Angst im Gepäck heißt das Buch, über deine Angststörung und insbesondere, wie das sich auf das Reisen auswirkt. Da gibst du Tipps. Kann das Leuten mit echter Reiseangst helfen, dein Buch zu lesen? Was finden sie da drin?
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall helfen kann. Ich beschreibe dort die Sachen, die man vor einer Reise machen kann, also was man alles planen kann oder wie man sich vorher entspannen kann. Also das fängt so mit Sachen an, wie viel Zeit nimmt man sich, wo findet man Unterkünfte, was gibt's unterwegs zu essen, welche Checklisten, muss ich mitnehmen, was darf ich nicht packen, was soll ich packen, welche Impfvorschriften muss ich beachten und so weiter. Also das sind so diese ganzen Sachen vorher. Und dann aber auch, wenn man selber Angst vor Ort hat, wie man dann mit den Ängsten umgeht. woran es eigentlich liegt, dass man gerade jetzt gestresst ist oder Ängste hat, worauf man achten kann, was einen wieder runterbringt, was einen hilft, sich zu beruhigen und solche Sachen. Das sind dann so die Zugreisen. Wenn man da natürlich auch im Zug sitzt, kann man ja auch mal von einer Angstattacke überfallen werden. Und da geht es dann, dass man, wie man sich wieder entspannt und wieder runterkommt.
Was war da?
Also musst du dir so vorstellen, dass du nichts ahnend im Zug sitzt und rausguckst und denkst, eigentlich könnte die Welt doch auch ganz schön sein. Und dann kommt so ein Angstgedanke so geflogen so und irgendwie spürt man, dass man ein bisschen beklemmt ist und nicht frei atmen kann und dass so die Gedanken anfangen zu kreiseln. Ist da jetzt gerade was mit mir? Es ist zu stickig, kriege ich Atemnot? Keine Ahnung. Also die Gedanken können immer sehr schön bunt durcheinander purzeln. Und dann ist es wichtig, dass man sich erstmal überlegt, okay, habe ich genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Und weil, wenn man so unterzuckert ist, dann kommen Adrenalin ins Spiel und solche ganzen Körperreaktionen, die dann so ein Gefühl von Panik entstehen lassen können, obwohl man eigentlich gar keine äußere Ursache hat. Wenn ich dann geprüft habe, okay, ich habe genug gegessen und getrunken, dann geht's um die nächste Sache, wie angespannt sitze ich hier eigentlich gerade. Weil wenn man sich vorstellt, man hat ein Buch in der Hand und hält das irgendwie 5 Minuten gerade vor sich hin, dann merkt man richtig, wie das wehtut. Aber wenn man falsch sitzt oder irgendwie angespannt ist durch Stress oder Angstgedanken, dann sind auch die ganzen Muskeln auch so verkrampft, wie als würde man ein Buch da halten. Und dieser ganze Anspannungsschmerz lässt sozusagen alle Muskeln verkrampfen und da kommt wieder so eine körperliche Reaktion ins Spiel. Also auf solche Sachen achten, wie sitze ich gerade, wie atme ich gerade, dass man eine Runde umhergeht, dass man sich wieder locker macht, dass man langsam ein- und ausatmet. Das Ausatmen ist auch besonders wichtig. Das sind so diese ganzen körperlichen Sachen, die ich auch im Buch beschreibe. Und dann die emotionalen, die geistigen Sachen. Also inwiefern man sozusagen sich hineinsteigert und den Angstgedanken Raum gibt oder ob man sich eben auch wieder zurück in die Realität holt und zum Beispiel überlegt, ja, was finde ich denn eigentlich gerade schön und sich auf die Schönheit vor dem Fenster zum Beispiel konzentriert.
Also sozusagen immer einen Snickers parat haben und eine Flasche Wasser und sich sagen, ach, ist doch eigentlich auch ganz schön und dass es jetzt hier gerade ein bisschen warm ist, okay, ist ein Regionalexpress, kann man jetzt nicht viel dran ändern. Hat das geklappt bei dir in dem Moment?
Ja, auf jeden Fall hat geklappt. Das dauert immer, man muss ein bisschen Geduld mit sich haben und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht die Angst so als Gegner ansieht, als so ein etwas, was es zu bekämpfen gilt, weil alles, was man sozusagen bekämpft, wird stärker, weil das sind ja Gefühle in dir und die gehören zu dir und die werden immer stärker, wenn du sie nicht beachtest, wenn du sie ignorierst, wenn du sie wegschieben willst. Und das bedeutet, dass man schon hinschauen sollte, aber auch liebevoll und so ein bisschen geduldig darauf reagieren kann, okay, das ist jetzt meine Angst, ich kenne das, ich bin gestresst und dann wie so eine beruhigende Mutter auf sich selber einwirkt.
Was ist, wenn dir das jetzt mal nicht gelingt und du merkst, scheiße, die Angst übermannt mich und ich muss aus diesem Zug raus?
Naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eben rausgehst und dann draußen feststellst, warum bin ich jetzt draußen? Jetzt geht's mir wieder besser, hätte ich auch im Zug bleiben können. Also diese Erfahrung kann man auch immer wieder machen. Und dann unterbricht man es eben und dann beruhigt man sich früher oder später. Man kann ja auch so von der physiologischen Wirkung auf den Körper von Angst, kann man ja nicht länger als eine Viertelstunde am Stück extreme Angst haben, weil dann das ganze Adrenalin im Körper aufgebraucht ist und dann bist du einfach nur noch erschöpft. Also das geht glücklicherweise gar nicht länger als das. Es hilft dann auf die Uhr zu schauen und zu sagen, okay, jetzt habe ich noch Angst, jetzt habe ich keine Angst mehr.
Gabi Fink hat ein Buch geschrieben über den Weg, wie man Reiseangst, wie sie selber auch hat, in den Griff bekommen kann. Der wichtigste Tipp: wahrnehmen die Angst, Geduld haben mit ihr und nie hungrig bleiben.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben schon gesprochen mit Madeleine und Gabi, die beide sagen, wir haben Reiseangst. Ja, Angst zu verreisen, bleiben lieber da, wo sie sich gut auskennen. Wenn es ganz schlimm läuft, dann ja, bleiben sie eben zu Hause, anstatt sich in Flugzeuge zu setzen, in Bahnen oder in Schiffe, die sie an andere Orte bringen könnten. Und was das genau ist, diese Reiseangst und wie man damit umgehen kann, das weiß Jens Plag von der Angstambulanz der Berliner Charité.
Also Reiseangst als Angsterkrankung oder als Angststörung, wie sie sozusagen die Klassifikation der WHO definiert, gibt es so nicht. Aber wir kennen das schon, dass eben Patienten Angst in Zusammenhang mit einer Reise entwickeln können. Und da können tatsächlich unterschiedliche Angsterkrankungen auch zugrunde liegen, müssen nicht, können aber. Eine zum Beispiel ist die Agoraphobie. Das heißt, Patienten entwickeln Angst in Situationen, wo sie entweder nicht sofort raus können oder wo keine Hilfe zugänglich ist. Klassisch sind so öffentlicher Personennahverkehr, Fernreisen, auch Autobahnfahrten als Fahrer, als Beifahrer. Das heißt, die Situation, ich kann hier nicht sofort raus und oder es kommt keine Hilfe, die kann Angst triggern.
Also nochmal an der Stelle muss man sagen, das ist noch keine von der WHO festgestellte oder definierte Krankheit, aber es ist ein Teil einer anderen festgestellten Krankheit, Agoraphobie.
Genau.
Die haben Sie ja intensiver untersucht. Ist das denn etwas, was eher Frauen als Männer betrifft, eher Jüngere als Ältere oder Großstädter oder im Vergleich zu den Landbewohnern?
Also zwischen dem, sagen wir, urbanen Bereich und dem ländlichen Bereich gibt es da keine Unterschiede, aber deutliche Geschlechtsunterschiede. Das gilt übrigens für alle Angsterkrankungen, also nicht nur für die Agoraphobie, auch Panikstörungen, soziale Ängste, auch generalisierte Angststörungen. Da sind Frauen sozusagen im Vergleich zu Männern im Verhältnis ungefähr 2:1 betroffen, also Frauen betrifft es häufiger. Und Angsterkrankungen sind psychische Erkrankungen, die tendenziell eher im jüngeren Lebensalter anfangen, so zwischen 20 und 30.
Mhm. Gibt es da Erklärungen oder Erklärungsversuche zumindest?
Man weiß, dass Angsterkrankungen sehr viel mit biografischen Lernfaktoren zusammenhängen. Also jetzt nichts im Sinne eines, sagen wir mal, Erkrankungsmodells nach Sigmund Freud, dass da irgendwelche Konflikte zugrunde liegen, sondern eher tatsächlich, dass wir eben lernen im Rahmen unserer Biografie, uns in bestimmten Situationen so oder alternativ zu verhalten. Und wenn Kontextbedingungen so gegeben sind, dass die uns so ein Stück Angst leichter erfahrbar machen, zum Beispiel Lernen am Modell, wenn die Eltern sich zum Beispiel ängstlich verhalten. Oder ich habe gehäuft Erfahrungen gemacht, dass in bestimmten Situationen, die eigentlich keine Angst auslösen, doch aus irgendwelchen Gründen eine Angstreaktion auftritt, dann kann sich das verselbstständigen.
Jetzt, wenn man ans Reisen denkt, immer vor dem Hintergrund, dass es eben noch keine offiziell anerkannte Krankheit ist, aber wann wird es denn problematisch, wenn man jetzt daran denkt, man verreist in ein Land wie Indien, die Angst, da mal einen ordentlichen Durchfall zu bekommen, ist ja vielleicht gar nicht mal so unbegründet. Aber wann sollte man dann sagen, okay, da mache ich jetzt vielleicht was dagegen?
Das gilt eigentlich so für alle psychischen Symptome. Die werden dann, sagen wir mal, behandlungsrelevant, wenn sie eben einen Leidensdruck auslösen beim Patienten oder wenn sie ihn beeinträchtigen. Konkret heißt das jetzt auf die Reise vielleicht bezogen. Das heißt, wenn ich verreisen möchte, kann aber aufgrund der Ängste nicht, dann sollte ich was tun, weil dann leide ich und bin sicherlich auch beeinträchtigt.
Und nicht reisen ist dann demzufolge keine Lösung des Problems, weil darum geht es ja nur.
Ganz genau. Das ist eher sogar dann ein Teil des Problems, weil wir sagen, vermeiden Sie die Vermeidung. Das heißt, wir versuchen auch im Rahmen der Psychotherapie, dem Patienten eine sogenannte korrigierende Erfahrung zu vermitteln. Und das ist ein ganz zentraler Wirkaspekt im Rahmen von einer psychotherapeutischen Behandlung. Der Patient muss merken, dass die Katastrophen, die er sich dann so ausmalt im Rahmen, im Kontext einer Reise, dass die eigentlich nicht eintreten, dass die unbegründet sind. Und dieses Erleben einer alternativen Erfahrung ist ein ganz wichtiger Faktor, weil nur durch das Erleben wird praktisch auch psychisch, aber auch neurobiologisch in den Angstzentren im Gehirn, die letztendlich in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angsterkrankungen eine wichtige Rolle spielen, eine Korrektur eingeleitet.
Jetzt habe ich anfangs unsere zwei Interviewpartnerinnen schon genannt, Madeleine und Gabi, die uns beide erzählt haben, dass sie eigentlich gerne reisen zum einen und zum anderen vorher auch immer schon ohne Probleme gereist sind und dann plötzlich trat diese Angst ein in ihr Leben. Wir wollen jetzt keine Ferndiagnose stellen, aber wo kommt denn sowas Plötzliches her, wenn man vorher eigentlich positive Erfahrungen gemacht hat?
Ich zitiere immer so einen Kollegen von mir, der sagt immer, wenn man so ein bisschen eine Transferleistung machen kann, allergisch ist man nicht, man wird es. Das heißt, es kann tatsächlich ähnlich wie auch körperliche Erkrankungen wirklich zu jedem Zeitpunkt auftreten. Und entscheidend in der Entstehung und auch Aufrechterhaltung sind diese Lernfaktoren. Das heißt ganz auch situative Lernfaktoren. Ich bin zum Beispiel in einem Zug und da ist es stickig, da ist es heiß, also für keinen eigentlich eine angenehme Erfahrung. Und wenn ich dann schon ein erhöhtes Grundstresslevel habe, sage ich mal, ich habe Stress an der Arbeit, ich habe schlecht geschlafen, passiert plötzlich eine Angstreaktion, einfach als stressreaktives Bild. Und diese Angstreaktion kann sich dann koppeln an den Kontext, wo die entsteht, zum Beispiel im Zug, zum Beispiel im Flugzeug, zum Beispiel in Ägypten. Und dann löst der Kontext als zweiter Schritt dann die Angstreaktion aus. Und es ist wie so ein Teufelskreislauf, der sich dann gegenseitig hochschaukelt.
Jetzt haben Sie gerade schon angesetzt, um die Therapien zu erklären. Verreisen Sie dann mit den Patienten?
Wenn es die Krankenkasse bezahlt, ja.
Das heißt, tut sie es denn?
Teilweise.
Ehrlich?
Ja, bei manchen Menschen, die tatsächlich unter einer schweren Flugangst leiden, also da wären wir wieder bei so einem ganz situativen Trigger, der vielleicht so mittelbar mit Reisen zu tun hat, Da kann es ja sein, dass sie zum Beispiel aufgrund von beruflichen Aspekten häufig reisen müssen. Mhm. Es ist eine absolute Rarität, dass die Krankenkasse das bezahlt. Tut sie es manchmal, wenn man es eben gut begründet. Aber gerade Menschen, die eben einen sehr hohen Leidensdruck haben und sagen, ich bin wahnsinnig beeinträchtigt, gerade im beruflichen Bereich, oder ich möchte unbedingt mal nach New York und kann das aufgrund der Angst nicht, die investieren zum Teil dann auch aus eigener Tasche eine Flugreise, begleitet mit dem Therapeuten, und wo dann während des Fluges und vielleicht auch am Zielort ganz gezielt an der Angst gearbeitet wird.
Mhm. Gibt es denn Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die merken, ah ja, einiges, was der Herr Plack jetzt gerade gesagt hat, erzählt hat oder was ich auch in der Sendung schon gehört habe im Podcast, das habe ich bei mir selber festgestellt und demnächst verreise ich wieder und dann möchte ich gerne darauf achten. Welche Warnsignale sollte man besonders wahrnehmen?
Also eine Grundaufgeregtheit ist, glaube ich, normal, gerade wenn ich jetzt in eine fremde Umgebung reise. Ich weiß nicht so genau, was auf mich zukommt. Das heißt, Angst ist ja nicht in jedem Fall krankhaft. Problem wird es dann, wenn eben so eine gewisse Inkongruenz eintritt zwischen Trigger und der Angstreaktion.
Das heißt, was ist das, Inkongruenz?
Das heißt, wenn so ein Ungleichgewicht eintritt. Das heißt, dass Situationen, die jetzt nicht vital lebensbedrohlich sind oder sowas, doch eine ganz massive Angstreaktion auslösen. Und das Entscheidende, was wir den Patienten immer sagen, gerade wenn sie merken, da geht was los, ich entwickle Angst, vermeiden sie die Vermeidung. Also stellen sie sich der Situation und versuchen sie sich darauf zu konzentrieren, dass praktisch die Angst, wenn man sie nur lang genug aushält in der Situation, plötzlich ganz von alleine abfällt. Das nennt man Gewöhnung an die Angst, und das ist auch so, sagen wir mal, genetisch vorprogrammiert, dass die Angst, die ist ja ein Flucht- oder ein Kampfmechanismus, und irgendwann ist man geflüchtet oder man hat ausreichend gekämpft und dann schaltet die sich von alleine ab. Und wenn die Patienten das bemerken und eben diese korrigierende Erfahrung machen, okay, wenn ich nur lange genug in der Situation bleibe, hört das irgendwann von alleine auf, dann flacht die Angstreaktion langsam ab. Das heißt, wir wiederholen dann auch diese Konfrontation, und die Patienten merken häufig, dass bei jeder Wiederholung die Angst flacher ansteigt und auch schon früher wieder abfällt.
Ist jetzt weniger spöttisch gemeint, als es klingt, aber da hilft einem ja die Deutsche Bahn vielleicht sogar ein Stück weit mit den Verspätungen, dass man gezwungenermaßen öfter in diesen Situationen, in diese Situation reingerät, zumindest wenn man Zug fährt.
Absolut. Ne? Es war wahrscheinlich ziemlich unfreiwillig, aber das könnte man so sehen.
Wann verreisen Sie das nächste Mal?
Im Juli, freue ich mich ja schon drauf.
Das ist eine gute Voraussetzung. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Geht nach Portugal, hat mir Dr. Jens Plack noch verraten. Kleiner Spoiler, wird wahrscheinlich heiß. Weiße aber. Ja, das war der Ab21-Podcast über die Angst vor dem Verreisen. Und wenn ihr die verspüren solltet, dann scheut euch bitte nicht, ärztliche oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn es gibt einfach zu viele Orte, die entdeckt werden wollen auf dieser Welt. Und damit meine ich jetzt nicht nur zwingend die, die weit weg sind. Es reicht ja schon das Abenteuer um die Ecke. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Beilstein. Ein Schild mit kopulierendem Wild soll für Ruhe im Wald sorgen. Mit der Abbildung zweier freilebender und liebender Rehe will ein Verein Mountainbiker von Fahrten quer durchs Gelände abhalten. Es ist Brumpfzeit, das Wild braucht Ruhe. Don't fuck the fuckers ist darauf zu lesen. So sollen die Radfahrer auf die richtige Spur, den ausgewiesenen Trail, gebracht werden, wie Stefan Pittlick erklärte. Der 44-Jährige ist Vorsitzender der Trail Surfers Baden-Württemberg in Beilstein bei Heilbronn, eines Zusammenschlusses von Mountainbikern. Der Verein setzt also auf Humor, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Offen ist, ob das Sexplakat wirklich zu geordnetem Verkehr im Wald führt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.